Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 16, die Verse 14 bis 23 und möchte die Gemeinde bitten, zur Schriftlesung aufzustehen. Überschrieben ist der Abschnitt mit David tritt in Sauls Dienste. Der Herr hatte seinen Geist von Saul genommen und ihm einen bösen Geist geschickt, der ihn oft quälte. Da sagten seine Leute zu Saul: Du weißt selbst, dass ein böser Geist von Gott geschickt dich immer wieder befällt. Sollen wir uns nicht nach einem Mann umsehen, der Harfe spielen kann? Du brauchst es nur zu befehlen. Wenn dann der böse Geist über dich kommt, kannst du dir etwas vorspielen lassen, das wird dich aufmuntern. Ja, antwortete Saul, sucht mir einen guten Harfenspieler und bringt ihn zu mir. Einer von den jungen Leuten sagte: Ich kenne einen. Isai in Bethlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen und sieht sehr gut aus. Der Herr steht ihm bei. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Schick mir doch deinen Sohn David, der die Schafe hütet. Isai gab David einen mit Broten beladenen Esel, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock für Saul mit. So kam David ins Haus Sauls und trat in seinen Dienst. Der König gewann ihn lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger. Seinem Vater Isai ließ er sagen: Lass David in meinen Dienst bleiben, er hat mein Wohlgefallen gefunden. Immer wenn der von Gott geschickte böse Geist über Saul kam, griff David zur Harfe und begann darauf zu spielen. Dann wurde es Saul leichter ums Herz. Er fühlte sich wieder wohler und der böse Geist verließ ihn. Amen.
Mit der Warteschleife ist das so eine Sache. Ich hätte nie gedacht, dass man so lange in seinem Leben in der Warteschleife hängt. Ich habe da auch schon eine Weile zugebracht, ihr bestimmt auch. Das ist sehr mühsam. Man will das eigentlich gar nicht. Ich habe überlegt, wie ich euch das erklären kann, dass David auch in der Warteschleife war. Auf der einen Seite war da die Berufung von Gott, dass er König sein sollte, und dann nichts passiert. Kleines Beispiel dazu. Ihr wisst alle, welche Position in der deutschen Bundesregierung sozusagen die wichtigste ist. Wer sozusagen das Sagen hat. Wo ist die größte Verantwortung, die größte Machtfülle? Beim Bundeskanzler natürlich. Zurzeit ist das Friedrich Merz. Wisst ihr aber auch, welche Position in der deutschen Regierung die undankbarste ist? Da wird die Antwort schon ein bisschen schwieriger. Man könnte denken, es wäre der Finanzminister oder ein paar andere Minister. Na schön. Die Antwort ist, die undankbarste Position meines Empfindens nach ist die des Vizekanzlers. Dem Namen nach ist Lars Klingbeil im Moment der Vizekanzler. Aber praktisch bedeutet das, dass der Vizekanzler ja eigentlich nie wirklich auftritt oder zum Einsatz kommt. Denn in 99,9% der Situationen ist der Kanzler ja da. Er füllt seinen Dienst aus. Er macht seine Arbeit. Wozu also ein Vizekanzler? Ja, der Vizekanzler ist Teil der Regierung, aber sein politisches Gewicht kommt eher daher, dass er eben auch der Fraktionsvorsitzende der SPD ist. Und als solcher hat er dann Gewicht in der Regierung. Aber Vizekanzler? Der Vizekanzler ist halt sowas wie der Reservekanzler für den Notfall. Ich wüsste nicht, wann dieser Notfall zum letzten Mal eingetreten wäre. So gesehen, finde ich, ist der Vizekanzler eine sehr undankbare Position in der Regierung. Warum ich das sage? Ich finde, diese Situation erinnert auf Entfernung an die Situation, in der David steckte. Nachdem er nämlich vom damals äußerst berühmten Propheten Samuel zum König von Israel gesalbt worden war. Denn Saul war ja immerhin noch der aktuell amtierende König in Israel. Trotzdem kommt auch David auf ungeahnte Weise dazu, dass er sozusagen im Nebenflügel des königlichen Palastes ein Büro bezieht. Aber Vizekönige gab es damals nicht, weil König sein konnte immer nur einer. Da haben die Könige schon aufgepasst, dass ihnen da keiner zu nahe rückt. Wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört. Auf einmal kommt David dem aktiv regierenden König Saul ganz nah. Und man könnte diese Situation überschreiben mit dieser Titelschrift David in der Warteschleife. Schon auf den ersten Blick stellen sich ein paar Fragen, die sich aber leider nicht beantworten lassen. Nämlich, hatte der regierende König Saul das wirklich nicht mitbekommen, dass der berühmte Prophet Samuel kurz vorher ausgerechnet diesen David inmitten seiner Familie wirklich allen Ernstes zum König von Israel gesalbt hatte? So was spricht sich doch rum, die Leute reden doch. Und dann hatte David nicht Angst, sich unter diesem Vorzeichen in die allernächste Nähe des Königs zu begeben, sozusagen auf Armesweite in seinen Dunstkreis zu treten? War das nicht auch echt ein bisschen gefährlich, da so ganz nah zu sein? Wie gesagt, auf die Fragen kriegen wir keine Antwort. Die Bibel schweigt dazu. Aber eine andere Frage drängt sich doch sehr auf, die man auch beantworten muss, nämlich zuerst einmal die Frage, was ist eigentlich mit Saul passiert? Schon in Kapitel 16 hatte Gott zu Samuel gesagt, also zu den Propheten, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn doch verworfen, er soll nicht mehr König über Israel, er soll nicht mehr als König über Israel herrschen. Also das ist mal eine deutliche Ansage. Das war übrigens geschehen, weil Saul sich nicht ganz genau an den Befehl Gottes gehalten hatte, als er sich mit den Amalekitern im Krieg befand. Deshalb hatte Samuel auf Anweisung von Gott dem Saul auf den Kopf zugesagt, und jetzt kommt's: Gott hat dir das Königtum entzogen, weil du ihm nicht gehorsam warst. Das ist meine Ansage. Krieg das mal als König gesagt. Das war hart und sehr eindeutig. Die Auswirkung davon ist das, was dann in Vers 14 beschrieben steht. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen. Nochmal so eine harte Botschaft. Gott hatte dem Saul also seine Unterstützung, seine Leitung für seinen Dienst als König entzogen. Schwer genug. Und jetzt kommt der Kniffelpunkt von dem Text, um den ihr bestimmt gerade gestolpert seid. Dieser andere Satz, mit dem die Schriftlesung angefangen hat, so ganz am Anfang, wo es dann heißt, jetzt quälte ihn ein böser Geist, der vom Herrn kam. Bitte an dieser Stelle nicht stolpern. Hier kann man nämlich stolpern. Man könnte ja denken, und viele von euch denken das auch, Moment mal, was passiert da eigentlich? Wie kann es sein, dass von Gott, den wir ja als den guten, gerechten, gnädigen und barmherzigen Gott kennen, dass von dem plötzlich ein böser Geist ausgeschickt wird? Das kann doch nicht sein. Gott kann doch nichts mit dem Bösen gemeinsam haben. Ja, das ist auch so. Von Gott kommt wirklich nichts Böses, was man wesensmäßig als böse bezeichnen müsste. Allerdings ist es so, dass an diesem Zeitpunkt der Geschichte Israels, zu diesem frühen Zeitpunkt des Volkes Israel, das Volk noch nicht den Bösen als den Teufel, als den Widersacher, als solchen identifizieren kann. Das kommt erst sehr viel später bei Hiob. Erinnert euch bei Hiob, dieses Meeting im Himmel, wo der Widersacher Gottes und Hiob da miteinander im Dialog sind. Da erst wird das Böse differenziert von Gott dargestellt. Vorher gibt es das nicht, wirklich nicht. Vorher gibt es in Israel diesen ganz strengen Monotheismus. Das heißt, Es gibt nur einen lebendigen Gott, das ist unser Gott Jahwe. Alle anderen heidnischen Götter sind buchstäblich nichts. Diese Götzen sind gar nicht da, die gibt es gar nicht, die existieren gar nicht. Und da gibt es ja dann bei Jeremia diesen wunderbaren Götzenspott, diese Polemik. Ihr schnitzt euch einen Holzklotz, fallt vor dem nieder und dann bildet ihr euch ein, der Klotz kann euch retten. Wie blöd seid ihr eigentlich? Also sprich, diese heidnischen Götter sind nichts, die gibt es gar nicht. Und wenn man das vergegenwärtigt, stellt man fest, ja Moment mal, dann muss ja alles, was mir in meinem Leben passiert, von Gott kommen, weil die Götzen gibt es ja nicht. Das ist der Hintergrund. Diese Art Offenbarung war bis dahin nötig gewesen, um die Menschen von den hinter den Götzen stehenden bösen Mächten wirklich fernzuhalten und sie davor zu bewahren, vor dem Bösen Angst zu haben. Weil Gott, der Herr, hat das Sagen und der hat das erste und das letzte Wort, natürlich. Wenn wir dann den Textabschnitt weiterlesen, merken wir, dass David durch sein Musizieren mit der Zither oder mit der Harfe oder was auch immer das für ein Saiteninstrument gewesen ist, dass er diesen sogenannten bösen Geist vertreiben kann. Natürlich kann man böse Mächte der Finsternis nicht einfach nur mit ein paar Liedchen vertreiben. Schön wär's. Deshalb gehen ja die meisten Bibelausleger auch an der Stelle davon aus, dass Saul offensichtlich so eine psychische Krankheit gehabt hat, die so schubweise kam, die ihn überfallen hat und wo er dann gar nicht mehr er selber war. Wir wissen das aus der Palliativmedizin, wenn im Endstadium des Krebses die Schmerzen so krass sind, dass kein Schmerzmittel mehr hilft, dann hilft gut sanfte Musik erstaunlicherweise. Das gibt tatsächlich Frieden und genau das passiert ja auch bei Saul, als David spielt. Dann hilft wirklich ruhige Musik mit der Geige, mit der Gitarre, mit irgend so einem Instrument. Also der König Saul befindet sich in dieser Situation in einer doppelt prekären Lage. Gott hat ihm sein Königtum entzogen und damit auch Unterstützung und segensreiches Gelingen. Und er wusste das auch. Und Saul litt außerdem an einer Krankheit, die ihn so sehr quält, dass er unter dieser Krankheit förmlich nicht mehr er selber ist. Nummer zwei, was bedeutet das jetzt für David? Was bedeutet David für Saul? Wie kommt der jetzt hier ins Spiel? Sauls Diener empfehlen dem Saul, dass David kommen soll. Deshalb holen sie ihn an seinen Hof. Und die Freunde und die Diener von Saul stellen dem David ein ausgesprochen gutes Führungszeugnis aus, könnte man sagen. Vers 18. Da steht als erste Qualifikation, dass er die Zither zu spielen versteht. Ja, das ist wichtig, wenn man einen Musiker engagiert. Und darum geht Saul auch in dieser Situation. Aber das ist ja noch nicht alles. David kann noch viel mehr. Da steht auch, er ist tapfer, ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt und der Herr ist mit ihm. So übersetzt es die Einheitsübersetzung. Er ist tapfer, ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt und der Herr ist mit ihm. Den Mann beruft König Saul. Schon an diesem frühen Zeitpunkt kann man es also bei David von außen sehen, dass er nicht nur tapfer und wortgewandt ist, sondern auch, dass der Herr ganz offensichtlich mit ihm ist. Und das ist auch für Saul wichtig, dass der Herr mit David ist. Denn es ist ja immer noch der feste Entschluss Sauls, dass er den Willen Gottes tun möchte. Das ist sein Ziel. David bedeutet also sehr viel für Saul. Er muss nicht nur Zither spielen können und auch ansonsten vorzeigbar sein am königlichen Hof, sondern er legt eben auch Wert darauf, dass David ein gläubiger junger Mann ist, dem man auch abspüren kann, was denn, nämlich, dass der Herr mit ihm ist. Das ist wichtig. Und hier habe ich nochmal gestutzt. Wie spürt man das denn? Woran haben die Leute das denn gemerkt? Woran haben Sie das festgemacht, dass der Herr mit David ist? Dann ist der Glaube an Gott also doch nicht nur reine Privatsache, die jeder für sich allein im stillen Gebet im Kämmerlein zu Hause mit sich und dem Herrn ausmacht. Es ist auch nicht genug, dass man sich formell irgendwie zu Gott bekennt. So nach dem Motto, ich bin schon gläubig. Sondern man kann das irgendwie auch sehen von außen, wenn der Herr mit einem ist. Dann schlägt sich das Wesen Gottes also doch sichtbar, identifizierbar als Wesen Gottes in meinem Leben nieder. Die anderen Leute merken das. Mir ab, oder eben in dem Fall David, haben sie es abgemerkt. Man sieht es deutlich, Gott wirkt im Leben dieses Menschen. Und das finde ich schon mal ein sehr starkes Zeugnis. Und dann komme ich so ein bisschen ins Grübeln und denke so bei mir, wie sieht das denn bei mir aus? Wie sieht das denn bei uns aus? Kann man das von außen sehen, dass der Herr mit mir ist? Was sagen denn die Leute von mir oder auch von dir? So mal als Beispiel, wenn sie dann fragen, ob ich den Herrn so und so kenne. Ja, klar, den kenne ich. Ja? Also, das ist doch der, der immer mit seinem Hund spazieren geht. Ja, manchmal ist er ganz gut drauf, dann reden wir ein paar Worte und manchmal geht er nur schnurstracks an mir vorbei. Aber ansonsten, der Herr ist mit ihm. Das merkt man einfach. Starkes Zeugnis, oder? Würde man das bei dir und bei mir erwähnenswert finden, um unser Leben zu beschreiben, würde man das sagen, ja, ja, der Herr ist mit ihm. Bei David war das so. Und deshalb wollte Saul ihn in seiner Nähe haben, weil nicht nur die Musik, sondern auch das Wesen Gottes in seiner Nähe Balsam für seine Seele ist. Das tut einfach gut. Es ist hilfreich und heilsam. Vers 21. So kam David zu Saul in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Aha, nicht nur Zither spielen, jetzt ist er noch persönlicher Adjutant des Königs. Waffenträger. Nummer 3. Was bedeutet Saul eigentlich für David? Jetzt mal die ganze Sache andersrum betrachtet. David erlebt ja nicht nur auf diese Weise, wie es zugeht am königlichen Hof in Jerusalem. David lebt vor allem mit dem klammen Gefühl im Bauch, dass er sich fragt, Herr, wie soll ich das jetzt bitte schön alles verstehen? Erst kommt der berühmte Prophet Samuel und salbt mich vor der ganzen Familie, sodass alle das sehen können zum künftigen König von Israel. Und dann passiert gar nichts. Null. Ich hüte weiter Schafe draußen auf dem Feld. Ihr wisst schon, Warteschleife, nichts passiert. Zum Glück hat er damals diese komische Musik nicht hören müssen zwischendurch, wie Rosi am Telefon in der Hotline. Aber das war auch eine Warteschleife, nichts passiert. Jetzt gehört David zwar zum königlichen Kammermusikensemble, aber hey, König ist er damit noch immer noch nicht. Ihr erinnert euch, in der Bibel gibt es öfter mal so eine Situation, wo Leute eine Berufung von Gott kriegen und dann passiert erstmal eine Weile nichts. Josef hat das ganz ähnlich gehabt. Gott hatte ihm im Traum gezeigt, dass sich einmal alle seine Brüder, sogar sein Vater vor ihm werden vermeiden. Stattdessen hat er sich mit seinen Brüdern so gründlich verzofft, dass sie ihn in die Sklaverei verkaufen und da war gar nichts mehr mit würdevoller Ehrung durch seine Geschwister. Weit, weit, weit weg. Und David? David merkt, ich kann dem Plan Gottes nicht auf die Sprünge helfen, es geht nicht. Ich kann dem Plan Gottes auch nicht vorgreifen. Ich kann da auch nichts erzwingen. Jetzt bin ich halt Musiker am Hof von Saul. David tut also nichts weiter, als dass er seinen Dienst als Musiker und als Waffenträger für Saul macht und er macht ihn offensichtlich richtig gut, denn es heißt ja von ihm, Saul gewann ihn lieb. Das heißt, die hatten einen guten Draht zueinander. Und was macht er? Er trägt seine Waffen und im richtigen Moment greift er zur Gitarre und spielt Lieder, damit Saul wieder runterkommt und sie die Nerven beruhigen können. Dafür dient also Saul, der in Gottes Augen schon längst Ex-König ist. Aber David ist noch kein König. David hat also diese Warteschleife. Und er hat nicht die geringste Ahnung, wann und wie das mal weitergehen soll. Trotzdem ist das keine Zeitverschwendung, was da passiert. In dieser Zeit lernt David eine Menge, wie sich der königliche Hof darstellt, wie das funktioniert. David lernt einerseits Unterordnung und er lernt Loyalität zum König und das macht er auch. Diese Loyalität gegenüber Saul behält David auch später bei, als sich längst das Blatt gegen Saul gewendet hat. David sieht den König in aller seiner Macht, aber er sieht Saul auch in seinen tiefsten, dunkelsten Momenten, wo die Ohnmacht alles niederdrückt. David lebt auf Armesweite neben Saul und er erlebt hautnah, wie es ist, wenn Saul auf der Gewinnerstraße ist. Und David sieht ebenfalls hautnah, wie das ist, wenn Saul ins Bodenlose abstürzt. Vor allem aber sieht David, wie ein König aussieht, von dem der Geist Gottes gewichen ist. Er sieht Sauls Hilflosigkeit, seine Wut, seine Ratlosigkeit aus allernächster Nähe und er wird sozusagen Augenzeuge, wie das Leben von Saul auseinanderbröckelt. Und das Königtum ihn wirklich entrinnt. Da stelle ich mir eine ziemlich herbe Lektion vor, so ganz aus der Nähe das zu sehen. Was bedeutet also Saul für David? Ich denke, Saul ist für David beides. Vorbild und auch warnendes Beispiel, das tatsächlich auch abschreckt. Er merkt, was wirklich zählt, nämlich, dass man das alle Zeit über ihn sagen kann, der Herr ist mit ihm. Das geschieht einerseits, wenn er selber mit dem Herrn unterwegs ist und wenn er auf das Reden Gottes ist und ihm nachfolgt, dann merkt man das, ja, der Herr ist mit mir. Ich denke mir, dass das für David eine sehr wichtige Lektion war, zu merken. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so mit dem Herrn unterwegs ist. Da arbeitet man immer wieder dran. Das ist nicht ein für alle Mal gegeben, sondern es liegt an mir, das auch lebendig zu halten, dass ich mit dem Herrn unterwegs bin. Und dann sehen die Leute auch rechts und links, wie ich das Leben fülle mit meinem Gottvertrauen und meiner Zuversicht auf den Herrn. Das wünsche ich mir auch. Für mich und auch für euch, dass man das sehen kann. Ja, ja, der Herr so und so oder die Frau so und so, die ist mit dem Herrn unterwegs. Das sieht man doch. Amen.